Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. International. Eine Sendung von Peter Gisling.
Wir befinden uns etwa 500 Meter vom Ostufer entfernt auf der zugefrorenen Dwina. Noch etwa 3 Kilometer trennen uns von der Insel Kiego. Es ist Nacht. Der Mond erhellt die glitzernde Eisfläche. Am Horizont hinter uns heben sich die Konturen der Stadt Archangelsk ab. Im Norden öffnet sich das Dwina-Delta Richtung Weißes Meer. Aus einer Distanz von jetzt nur noch etwa 100 Metern nähert sich der Eisbrecher Kapitän Kosolopov. Noch sind nur dessen Positionslichter zu erkennen und dessen Scheinwerfer, die uns stark blenden. 5 Männer und Frauen sind inzwischen bei uns angekommen. Bis Mitternacht möchten sie zu Fuß die Insel Kiego erreichen. Sie wissen, dass hier, an dieser Stelle, ihr Fußmarsch kurz unterbrochen werden kann, weil ein paar Schiffe vorbeifahren und deshalb die Eisschicht hier für kurze Zeit aufgebrochen wird. Jetzt müssen auch sie sich gedulden. Fest eingemummelt in Fellmäntel beobachten auch sie, wie sich die Kapitän Kosolopov Meter um Meter nähert, wie sie vorwärts kämpft und mit dem Gewicht ihres Bugs die Eisschicht nach links und rechts auf- und wegbricht. Wie ein Ungetüm bäumt sich der Eisbrecher vor uns auf. Wir stehen alle etwa 5 Meter neben dessen Fahrspur, mitten auf dem zugefrorenen Fluss. Nach seiner Durchfahrt spült der Eisbrecher Eisklumpen in der Größe etwa von Fußbällen hinter sich her. Diese schwimmen dann zuerst mal auf der rauschenden Wasseroberfläche, um sich wenig später in der eisigen Kälte untereinander fest zu verbinden. Die Passanten, die hier die Dwina queren möchten, müssen nur wenige Minuten warten, bis die Spur des Eisbrechers wieder einigermaßen festgefroren und mittels Holzbrettern begehbar ist. Nun ja, im Sommer sei dies alles sehr viel einfacher, meint diese etwa 30-jährige Frau, welche auf der Insel Kiego wohnt und jeden Tag auf dem Weg zur und von der Arbeit die Dwina quert. Im Sommer mit dem Schiff, im Winter zu Fuß übers Eis. Ich bin, wenn ich den Fluss zu Fuß quere, während etwa 1 Stunde und 20 Minuten unterwegs. Gefährlich ist es nicht, aber wenn man was getrunken hat, muss man aufpassen, dass man über den Eisschollen nicht hinfällt. Aber die Eiswächter, die passen auf uns auf. Die Eiswächter wachen rund um die Uhr auf der zugefrorenen Dwina. Sie haben hier ein kleines Quartier, eine einfache Holzhütte, die auf einem Rost auf der gefrorenen Eisdecke steht. Die Unterkunft ist einfach eingerichtet. Von der Decke hängt eine Öllampe. Auf einem dicken Holztisch liegen eine Landkarte, ein Rapportbuch, ein Feldstecher und ein Funkgerät. Links und rechts im Raum gibt's 2 Matratzen. In der Ecke knistert ein Holzofen. Wächter Jewgeni Romow erklärt, über Funk sei er stets über den Schiffsverkehr informiert und so könne er den bescheidenen Fußgängerverkehr hier an diesem Dwiner Übergang auch sicher regeln. Schon wieder sein weiteres Schiff unterwegs, aber nicht an diesem Übergang hier, an anderer Stelle. Die Menschen im russischen Norden sind die Kälte gewohnt und auch die flache und relativ schwache Sonneneinstrahlung tagsüber im Winterhalbjahr. Vom Herbst bis Frühjahr leben sie mit dem Eis, das auch auf den Straßen und Trottoirs der Region eine dicke Kruste bildet. Die meisten der rund 350.000 Menschen in der Region von Archangelsk leben von der Hochseefischerei, sie sind in der Schifffahrt, in der Holz- und Papierindustrie, in einem der chemischen Betriebe oder beispielsweise bei der Zollbehörde beschäftigt. Es ist natürlich kalt, aber überleben kann man hier schon. Zu unseren Zukunftsperspektiven kann ich nichts sagen, ich bin ja auch schon über 50 Jahre alt. Mit dem Klima sind wir nicht immer glücklich. Vielen reicht die schwache Sonne im Winter nicht. Zudem, so meint diese Frau, viele hätten derzeit keine Arbeit oder müssten sich vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes fürchten. In Maimaksa, einer Industrieregion etwa 25 Kilometer außerhalb des Stadtzentrums von Archangelsk, stehen derzeit beinahe alle Betriebe still. Tausende sind hier als arbeitslos gemeldet. Seit Dezember und seit Anfang Januar haben viele Holzbetriebe ihren Betrieb teilweise oder auch ganz eingestellt. Im Einkaufsgeschäft an der Hauptstraße ist deshalb auch deutlich sicht- und spürbar, dass hier kaum mehr größere Warenmengen über den Ladentisch geschoben werden. Viele in Maimaksa sind nicht bereit, ins Mikrofon zu sprechen. Bis uns diese junge Verkäuferin die Situation in ihrer Region in knappen Stichworten schildert. Das Leben ist schwer, die Preise steigen, die Löhne senken, viele sind ohne Arbeit, ohne Geld und auch die Arbeitsvermittlung kann nicht weiterhelfen. Die meisten Betriebe hier sind völlig veraltet und deshalb nicht mehr in der Lage, zu konkurrenzfähigen Bedingungen zu produzieren. Aus dem Ausland wird derzeit ohnehin weniger Holz aus dem russischen Norden nachgefragt und auch der Bedarf nach Papier, welches ebenfalls hier in der Region hergestellt wird, ist nicht mehr so groß wie einst. Die Kamine der Holzfabrik Nummer 26 rauchen zwar, seit Anfangsjahr aber wird hier nichts mehr produziert. Nur zwei Wächter sitzen gelangweilt am Schalter beim Eingangstor der Fabrik. Der eine schüttelt verzweifelt seinen Kopf und meint: Die meisten hier sind im Zwangsurlaub und suchen nach irgendeiner anderen Arbeit. Langeweile und Frustration auch an der Haltestelle der Marschrutka. Beim Kiosk hängen viele rum und warten auf den Bus oder auch auf bessere Zeiten. Mein Mann ist bis zum Frühling beurlaubt. Jetzt sitzt er zu Hause. Und auch hier im Laden haben wir kaum mehr was zu tun, weil niemand mehr hierher kommt. Hier in Maimaksa stehen fast alle Betriebe still. Die Holzfabrik Nummer 26, die Hydrolyse und auch die Sulfatfabrik. Zwei Drittel der Belegschaft dort sind im Zwangsurlaub und erhalten nur zwei Drittel ihres normalen Gehalts. Ja, Sie müssen sich nur hier auf dem Markt umsehen, dann sehen Sie selbst, dann gibt es keine weiteren Fragen mehr. Ich selbst bin ja schon lange Rentner. Allein in der Holzfabrik wurden über 1000 Menschen entlassen, darunter auch mein Vater. Wir leiden unter der Krise, die Löhne sinken. Noch habe ich von der Krise nichts mitbekommen. Mein Sohn arbeitet in einer anderen Stadt und mein Mann ist anderswo beschäftigt. Ich weiß nicht, was uns alles noch erwartet. Viele sind arbeitslos. Es ist sehr, sehr schwer. Viele stehen einfach auf der Straße. Irgendwie werde es schon weitergehen. Aber wie? Im Rathaus von Archangelsk empfängt uns Alexander Ivanov, der Berater des Stadtbürgermeisters für Fragen der Sozialpolitik. Er ist der Meinung, dass das Gebiet von Maimaksa mit seinen holzverarbeitenden Betrieben, ja, dass die ganze Region von Archangelsk nicht nur allein unter der allgemeinen Weltwirtschaftskrise leidet, ebenso Schuld an der Misere hier seien die unter dem Sowjetregime errichteten planwirtschaftlichen Strukturen, welche sich mit den extremen geografischen Rahmenbedingungen letztlich überhaupt nicht in Einklang bringen ließen.
Север, вот именно в районе Архангельска, он, к сожалению, в прошлом веке был перенасыщен.
Die Region Archangelsk wurde im letzten Jahrhundert mit Menschen und Betriebsansiedlungen geradezu überfüllt. Aus heutiger Sicht, unter Berücksichtigung der gegebenen Rahmenbedingungen, war das falsch. Das ist vor allem eine Krise der älteren Generation unserer Betriebe und ihrer Menschen. Das sind mehrheitlich Großbetriebe aus der Zeit der Planwirtschaft. Die Betriebe entsprechen Vorstellungen aus dem letzten Jahrhundert. Junge Unternehmen mit jüngeren Mitarbeitenden kennen solche Krisen kaum. Heute, mit der Marktwirtschaft und unter realistischeren Kostenbetrachtungen, zeigt sich eben, dass allein die Infrastruktur hier etwa für die Waldwirtschaft viel zu viel Aufwand erfordert und deshalb gar nicht konkurrenzfähig sein kann.
Примерно в годовых объемах производства.
Immerhin, so Ivanov, für die Holzfabrik Nummer 26 habe sich ein potenzieller Käufer gemeldet, welcher den Betrieb vielleicht bald mit neuer Ausrichtung betreiben werde. Und überhaupt.
Россия – это страна, которая сталкивается вот с такого рода кризисными явлениями достаточно часто.
Russland ist ein Land, welches solche Krisen immer wieder erlebt. Unsere Wirtschaft hat sich stets in Zyklen entwickelt, deren Hochs und Tiefs eben besonders ausgeprägt sind.
Viele Russinnen und Russen nehmen Krisen irgendwie schicksalsergeben hin. Um dann, wenn sich eine Möglichkeit bietet, quasi als Kontrastprogramm zur eigentlichen Wirklichkeit, außerordentlich ausgelassen zu feiern und zu festen. Solche Euphorie herrscht an diesem Abend im Kongresshotel von Archangelsk. An den Tagen zuvor waren hier eher wenig Gäste zu sehen gewesen. Doch jetzt, an diesem Abend, soll hier wenigstens für ein paar Stunden alles anders werden. Die regionale Kommunikationsfirma Nordwesttelekom feiert mit ihrem Direktor ein Jubiläum, für das kein Aufwand gescheut wurde. Trotz wirtschaftlicher Krise haben in Russland eben Handys und damit Firmen wie die Nordwesttelekom Hochkonjunktur. Und sowas muss gefeiert werden, richtig gefeiert werden. Im Foyer des Hotels stauen sich an diesem frühen Abend vor dem großen Saal regionale Würdenträger, feierlich herausgeputzte Duma-Abgeordnete und bedeutende Geschäftsleute. Die meisten in Begleitung rüstiger Frauen, die alle wiederum meist einen üppigen und gegen Kälte gut verpackten Blumenstrauß für den Gastgeber in ihren Armen halten. Noch wird niemand in den Saal eingelassen. Auf den Treppen des Hotels, in der Bar und in mehreren Nischen versuchen sich derweil die Mitglieder mehrerer regionaler Theater-, Tanz- und Musikgruppen mit ihren Requisiten, Roben und Instrumenten für den Bühnenauftritt für die Nordwesttelekom-Gästeschar zu arrangieren. Bis es laut hörbar losgeht im Saal. Mit Reden, mit Geschenkübergaben und Auszeichnungen für den Direktor und dessen Mannschaft und einem äußerst reichen Buffet. Mit so viel Aufwand sei hier in den letzten Jahren kein Anlass ausgerichtet worden, meint bewundernd ein Kellner des Hotels. Faszinierend dann unter anderem der Auftritt des Severny-Chors, des nordischen Chors einer traditionsbewussten professionellen russischen Tanz- und Musikgruppe aus Archangelsk. Der Severny-Chor von Archangelsk. Bei solchen Klängen lässt sich im russischen Norden manch wirtschaftliche Mühsal wenigstens für ein paar Stunden vergessen. Im Stadtzentrum von Archangelsk steht ein großes Lenin-Denkmal. Es ist bitterkalt an diesem Nachmittag. Zu Ehren des Todestages von Lenin ist dessen Granitbüste mit roten Blumen geschmückt. Rote Flaggen mit Hammer und Sichel flattern im eisigen Wind. Ein halbes Dutzend Kommunisten teilen Flugblätter aus.
Мне бы не хотелось жаловаться иностранцам на свою страну. Тем не менее, я хочу такой факт. Он известен во всем мире.
Eigentlich will ich mich bei einem Ausländer nicht beklagen, aber die ganze Welt weiß doch, nirgendwo in Russland ist das Leben schlechter als hier in Archangelsk. Aus keiner anderen Region werden so viele Klagen nach Moskau geschickt.
На свою власть, как Архангельска.
Wassili Alexandrowitsch Posejew ist Chef der örtlichen Kommunisten. Man muss ihn nicht lange überreden. Mit funkelnden Augen und heftig gestikulierend erklärt er bereitwillig weiter, was er in seiner Region alles ändern möchte. Vor allem auch, was für ihn nach wie vor völlig unerklärbar ist.
Для нас это очень плохо.
Почему?
Даже слов нет, потому что я, как бывший учитель, как директор школы, переношу тяжелые.
Wir haben es sehr schlecht hier. Mit einfachen Worten lässt sich das kaum beschreiben. Als ehemaliger Lehrer und Schuldirektor leide ich sehr. Uns Kommunisten plagt die derzeit für uns wichtigste Frage. Weshalb bloß ist der sowjetische Staat zugrunde gegangen? Rein aus den geschichtlichen Fakten allein lässt sich das kaum erklären. Die Geschichte entwickelt sich im Zickzack. Zuerst ist da die Revolution. Dann wird diese durch ein reaktionäres Regime wieder verdrängt.
Vor allem die ältere Generation tut sich hier immer noch schwer mit dem wirtschaftlichen und politischen Systemwechsel, mit dem Zusammenbruch des einstigen Sowjetsystems. Die Segnungen einer freien Marktwirtschaft sind für viele ausgeblieben. Viele Ältere sehen sich gleich zweimal als Opfer des Zusammenbruchs des einstigen Systems und als Verlierer innerhalb der neuen, nicht nur demokratischen russischen Ordnung, in der sich bekanntlich meist die auch damals schon Privilegierten durchsetzen konnten. Früher wurde einfach nach Plan produziert. Doch das Holz, das beispielsweise bei Mamaxa verarbeitet wird, ist heute nicht mehr so gefragt wie früher. Zudem sind, wie erwähnt, die meisten Betriebe hier technologisch völlig veraltet. Es fehlt an Krediten für längst notwendige technologische Nachrüstungen. Russlands Regierung, aber auch russische Investoren haben in den letzten Jahren hauptsächlich in die gewinnträchtige Ölindustrie investiert. Andere Branchen aber sind stark vernachlässigt worden. Vor allem in abgelegenen Gebieten wie hier bei Archangelsk. Am Rande des Ruins stand deshalb vor ein paar Jahren auch die große Archangelsker Fischfangflotte. Für Archangelsk ist dieser Betrieb mit rund 2000 Beschäftigten von einiger Bedeutung. Aus strategischen Gründen ist er deshalb leicht modernisiert und bisher noch nicht privatisiert worden. Die Fischfangflotte von Archangelsk umfasst 21 Fischfangschiffe, die jeweils während etwa 6 Monaten in internationalen Gewässern auch beispielsweise vor Südamerika unterwegs sind und auf denen die gefangenen Fische dann tiefgefroren und zum Teil gleich zu Fischfertigprodukten weiterverarbeitet werden. Rund 110.000 Tonnen Fisch holt sich die Flotte jedes Jahr aus den Meeren. In Archangelsk und Maimaxa verfügt der Betrieb zudem über eine eigene Werft und über 2 kleinere fischverarbeitende Fabriken. Im Verwaltungsgebäude der Fischfangflotte werden wir von Generaldirektor Juri Nikulin empfangen. Zu kämpfen habe sein Betrieb zuerst mal mit der vergleichsweise extremen geografischen Lage, meint er zu Beginn unseres Gesprächs.
Norwegische oder isländische Schiffe stechen einen Monat früher als wir zur See. Sie sind deshalb auch früher mit ihren Fängen auf dem Markt. Während wir noch auf hoher See sind, bringen sie auch 100.000 Tonnen Fisch auf unsere russischen Supermärkte, was unsere Marktchancen natürlich stark einengt.
Juri Nikulin hat sich inzwischen hinter seinem breiten Chefpult erhoben. Mit einem Lineal klopft er auf die Landkarte an einer Wand seines Büros und macht nochmals deutlich, dass man als Fischereibetrieb hier, vor allem zur kalten Jahreszeit, mit besonders schwierigen Rahmenbedingungen zu kämpfen habe.
So ist es eben im Norden. Wir haben oft Sturm und schlechtes Wetter, besonders im Herbst und im Winter. Das bedeutet für unsere Mannschaften immer viel Arbeit und zusätzlichen Aufwand. Die Gorbatschow zum Beispiel fängt und friert täglich bis zu 150 Tonnen Fisch ein. Bei schlechtem Wetter aber wird diese Arbeit schwierig.
Unentwegt werbe er an Moskau um Unterstützung, mit der ausländischen Konkurrenz aber werde man wohl kaum je wirklich Schritt halten können.
In den 15 Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde unsere ganze Flotte von den Konkurrenten in Nordeuropa stark überholt. Beim Technologiestand dominieren derzeit Norwegen, Dänemark und überhaupt die Skandinavier. Und wir hier, wir sind wohl um 2 Generationen im Rückstand.
Trotzdem, so Generaldirektor Nikulin, er sei zuversichtlich, dass ein Großbetrieb auch in den nächsten Jahren, vor allem im Inlandmarkt, den Anschluss nicht völlig verpasse. 15% seiner Produktion ist derzeit für den Export, der Rest für den russischen Eigenbedarf bestimmt. Bei der Ankunft auf dem Hafengelände der Archangelsker Fischfangflotte, wieder in der Gegend von Maimaxa, wirkt vieles aufs Erste irgendwie gespenstisch. Vieles erinnert hier an eine stillgelegte Industrielandschaft. Im Hafenbecken sind etwa 10 Fischkutter verteut. Sie stecken im Eis und zeigen alle deutliche, nicht eben sehr vertrauenserweckende Rostspuren. Nur wenige Arbeiter sind auf dem freien Gelände zu sehen. Hier ist es auch außerordentlich kalt, 25 Grad unter dem Gefrierpunkt bei hoher Luftfeuchtigkeit. Aus der Ferne hört man das Brummen von Schiffsmotoren. Irgendwo wird gehämmert. In der hohen Werfthalle wird geschweißt. Eine Laufkatze transportiert hier schwere Metallelemente von einer Hallenecke in die andere. Und draußen vor dem hohen Werftgebäude werden Maschinenelemente an den Haken eines Krans gehängt, welcher diese ins danebenliegende Trockendock hebt. Die eigentliche Fischfabrik aber befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Hafens. Dort empfängt uns Denis Vdovin, der Lebensmitteltechnologe des Betriebs. Vdovin hat für unseren Besuch 5 große Teller mit allerlei Fisch zusammengestellt. Rohen, eben aufgetauten, frisch gekochten, gegarten und geräucherten Fisch. Bevor es zur Besichtigung gehe, sollen wir hier zuerst mal kräftig zulangen, meint er. Und er schildert uns, was in seiner Fabrik alles produziert wird.
Здесь выпускается у нас на заводе, то есть рыба холодного копчения, соленая, селедка, скумбрия.
Bei uns werden kalt geräucherte Heringe und Makrelen, wird heiß geräucherter Barsch oder Dorsch produziert. Oder auch Halbkonserven aus Heringen, Makrelen, Lachs. Und manchmal verarbeiten wir auch Buckellachs oder Forellen. Salzheringpackungen gibt es bei uns in Packungen zu 200 Gramm, aber auch in 5 oder 10 Kilo Packungen. Unser ganzes Sortiment umfasst über 60 verschiedene Produkte.
Большой очень ассортимент, где-то порядка 60, больше даже видов продукции выход.
Schon in der ersten Halle der kleinen Fischfabrik muss man Acht geben, nicht auf dem glitschig nassen Boden auszugleiten. Sechs Frauen mit Plastikschürze und großen weißen Hauben auf dem Kopf sitzen rund um einen breiten Arbeitstisch. Sie sind damit beschäftigt, den ihnen zugelieferten Fischen den Kopf und die Schwanzflosse abzuhauen. Hier werden die Fische zerlegt als Vorbereitung für ihre Filettierung oder auch zu deren Räucherung. Im nächsten Raum schmeißen flinke Frauenhände die Fischkörper auf eins der Rollbänder. Wir sortieren die Fische für die Kalträucherung. Direkt vor einer der Räucherkammern werden dann die Kopf- und schwanzlosen Fischkörper an einen Metallrost gehängt. Wir haben jetzt die ganze Vorbereitung gesehen. Schon in 8 Stunden sind diese Fische hier fixfertig geräuchert. In einer der letzten Abteilungen verpacken 2 Frauen die Fischstücke in Plastiktüten, dann in braune Kartonschachten, welche sie schließlich sorgfältig wägen und beschriften. Hier verpacken wir die kaltgeräucherten Makrelen. Dann schreibe ich auf, wie viel wir produziert haben. Und alles geht ins Lager. Der Hauptteil der gefangenen Fische der Archangelsker Fischfangflotte wird auf den Schiffen selbst auf hoher See verarbeitet und dann von Maimaxa aus nur noch weiter spediert. Die Fischfabrik hier selbst verarbeitet nur etwa 5 Tonnen Fisch pro Tag. Der Betrieb gilt als verhältnismäßig modern, ist erstaunt indes, wie viel einfachste Arbeit hier trotzdem von Hand ausgeführt wird. Handarbeit garantiere zum Teil auch eine höhere Qualität, meint der Lebensmitteltechnologe Vdovin. Gleichzeitig aber macht er auch deutlich, dass es derzeit beinahe unmöglich sei, finanzierbare Kredite für dringende technologische Nachrüstungen seines Betriebes zu erhalten. Immerhin 46 Arbeiterinnen und Arbeiter finden in der eher sehr einfach eingerichteten Manufaktur immer noch Arbeit. Und die Fischprodukte aus Maimaxa sind offenbar anders als das Holz und die Holzprodukte aus der Region nach wie vor gefragt. Was tun angesichts der Wirtschafts- und der speziellen strukturellen Krise in dieser abgelegenen russischen Region? Antworten auf solche Fragen kennt Valery Schumilow. Er ist stellvertretender Vorsitzender eines wirtschaftlichen Komitees der Stadtregierung, welches sich auch um die Zukunftsperspektiven der Region kümmert. Die Menschen hier in Archangelsk seien letztlich eine Art Geisel auf ihrem Territorium, meint Schumilow. Wenn man die Situation hier aber mit etwas Optimismus betrachte, so könne Archangelsk, vielleicht dereinst, trotzdem eine wichtigere Rolle spielen, als dies heute der Fall ist.
Архангельский глубоководный морской порт – это перспектива развития не только региона Архангельской области, это перспектива развития Северо-Запада. И это всегда
Архангельск. Der Hafen von Archangelsk bietet nicht nur eine Perspektive für unser eigenes Gebiet, sondern für den ganzen Nordwesten Russlands. Archangelsk galt schon immer als Tor zur Arktis. Von hier aus wurde der nördliche Wasserweg erschlossen. Es gibt auch Ideen für eine Eisenbahnverbindung von hier bis in die Industrieregion des Urals und nach Kasachstan. Und so könnte dereinst unsere Stadt und unser Hafen mal von größerer Wichtigkeit werden für die Verbindung auch für ganz Europa.
И это перспективы выхода России через Архангельский морской торговый порт на Европу.
Das sind schöne Wünsche für eine rosigere Zukunft. Im Moment aber sind solche Eisenbahnverbindungen, wie sie sich Valery Shumilov wünscht, nicht mal ernsthaft geplant. Russische Randregionen wie jene von Archangelsk leiden derzeit nicht nur besonders unter der aktuellen weltweiten Wirtschaftskrise. Hier ist es etwa im Vergleich zu den boomenden Zentren wie Moskau und St. Petersburg auch sehr viel schwieriger, die unter dem Sowjetregime entwickelten Wirtschaftsstrukturen durch effizientere zu ersetzen. Eine solche Reform müsste in diesen Regionen sehr viel offensiver angepackt werden, müsste alle volkswirtschaftlich relevanten Wirtschaftszweige mit einbeziehen. Die Zentralregierung in Moskau aber konzentriert sich derweil mehr nur auf ihr gewinnträchtiges Ölgeschäft oder darauf, die kranken Wirtschaftsstrukturen des Landes durch protektionistische Maßnahmen oder durch bürokratische Hürden noch etwas länger am Leben zu erhalten. Moskau müsste weit mehr tun, wenn Wirtschaftsräume wie jene von Archangelsk eine wirklich prosperierende Zukunft haben sollen.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.